ARD.
Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze.
Zu Gast ist der Sänger Samuel Hasselhorn. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Vielleicht zunächst eine ganz persönliche Frage. Wir alle kämpfen ja im Moment mit überheizten, trockenen Räumen und den Wechsel in die Kälte. Für einen Sänger sind das ja besondere Anforderungen und Herausforderungen. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie spezielle Hygienemaßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen?
Ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch nicht so jemand, der schnell krank wird. Und ich versuche eigentlich immer zu leben und mein Singen dem Leben unterzuordnen. Und natürlich weiß ich, wenn jetzt eine wichtige Vorstellung ansteht, eine Premiere, muss man irgendwie ein bisschen aufpassen. Aber auf der anderen Seite, die Tage, an denen ich am besten singe, sind ganz normale Tage, wo ich auch vielleicht nicht gut geschlafen habe, wo ich vielleicht irgendwie dann also einen ganz normalen Tag erlebt habe. Das heißt, manchmal ist es so, wenn man sich so konzentriert und alles auf diese eine Vorstellung ausrichtet, dass ich jetzt nicht immer am besten singe. Und deswegen habe ich meine Tage oder versuche meinen Tagesablauf einfach ziemlich normal zu behalten, egal ob ich singen muss oder nur proben muss oder ganz frei habe.
Das klingt sehr entspannt.
Ja, ich glaube, unser Beruf ist schon teilweise stressig genug, dass ich dann schon versuche, irgendwie meinen Alltag ganz normal entspannt, also entspannt in Anführungszeichen ist. Ich habe selber zwei kleine Kinder zu Hause, das heißt, ganz entspannt, sage ich mal, ist es da sowieso oder nie. Da ist es fast entspannter, wenn man irgendwo ein Gastspiel hat und wo man im Hotel schläft oder in einer Wohnung, die man sich mietet. Ich mache nichts ganz Besonderes, ehrlich gesagt.
Samuel Hasselhorn, Sie stehen gerade in der Uraufführung von Matthias Pinschers Das kalte Herz auf der Bühne hier in Berlin. Eine Produktion, die milde ausgedrückt sehr kontrovers von den Kritikern aufgenommen wurde. Gleichzeitig haben Sie in der Hauptpartie sehr viel Zuspruch bekommen. Wie geht man als Sänger mit diesem Spannungsfeld um zwischen dem Urteil über ein Werk und der eigenen künstlerischen Leistung?
Ja, es ist tatsächlich beschäftigt das einen, weil ich auch nicht ganz genau weiß, wie man damit umgehen soll, beziehungsweise ich erlebe es ja jetzt gerade. Das ist irgendwie im Hinterkopf da. Ich habe unglaublichen Spaß bei dir, also was heißt Spaß? Es ist ja eine sehr düstere Oper. Das heißt, aber dennoch gibt es mir irgendwie eine Freude, irgendwie dieses Stück aufzuführen und diese Rolle zu interpretieren. Ich glaube, es ist ein bisschen verwirrend gewesen für viele Leute, dass die Oper genau diesen Titel hat, eben nach dem Märchen von Wilhelm Hauff. Und im Endeffekt hat aber diese
vielen entscheidende Personen, wie das Glasmännlein.
Genau, also es hieß mal sehr lange Zeit, ob diese Oper nicht umbenannt wird in Die Nacht ohne Morgen. Und ich frage mich, ob das schon irgendwie eine andere Auswirkung gehabt hätte, weil einfach diese Erwartungshaltung eine andere wäre.
Ich glaube es auch nochmal, dass viele, die DDR sozialisiert sind, diese Märchenverfilmung kennen von der DEFA.
Ja, im Endeffekt hat die Oper nicht viel mit dem Hauffschen Märchen zu tun oder fast eigentlich gar nichts. Es gibt die Sache, dass das Herz rausgenommen wird, das Marmorsteinherz wird reingesetzt. Dieses Motiv gibt es ja auch in anderen Kulturen und in anderen Geschichten. Das ist auch eine Sache, glaube ich, in Deutschland, finde ich, wenn man etwas erwartet und dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden, dass man da erstmal relativ negativ drauf reagiert. Diese Oper, also im März, hatte ja Premiere in Paris, und zwar ohne mich und auch ganz neuer Cast. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in Frankreich ganz anders ankommt, weil das Märchen da erstmal keine Rolle spielt. Wahrscheinlich kennen die Franzosen das gar nicht. Aber auch diese Art von Musik und Inszenierung, wo sehr freie Interpretationsmöglichkeiten offengelegt werden, glaube ich, kommen in Frankreich nochmal ganz anders an als in Deutschland. Ich finde das ganz spannend zu sehen und habe auch jetzt kein Geheimrezept, wie man damit umgeht, aber wir können im Endeffekt jedes Mal bei der Vorstellung einfach nur wieder das machen, wofür wir engagiert wurden und unser Herzblut da reingeben und versuchen, das so gut wie möglich zu singen und zu spielen.
Für einen Sänger ist es ja ein Geschenk, mit einem lebenden Komponisten zu arbeiten, denn im Großteil sind die alle tot. Also man kann ihn nicht mehr fragen, man kann ihn nicht widersprechen, man kann sich auch keine Ratschläge holen. Was bedeutet das für Sie, ein Werk im Austausch mit dem Urheber zu erarbeiten?
Ja, unglaublich. Also für mich ist es auch ehrlich gesagt die erste Uraufführung auf der Opernbühne, die ich gemacht habe. Und ich hatte besonderen Respekt davor, weil man einfach gar keine Ahnung hat, was erwartet einen überhaupt. Sogar in den Klavierproben in den ersten 4 Wochen war es so, dass man Klänge im Klavier hört, wo man schon wusste, das wird im Orchester ganz anders klingen. Also wenn es teilweise irgendwelche Schlagwerkinstrumente sind, kann ein Klavier das ja so nicht nachstellen. Das heißt, dann saßen die Pianisten da, haben irgendwo drauf rumgetrommelt und Geräusche mit ihrem Mund gemacht, um das zu versuchen, irgendwie darzustellen. Und im Endeffekt hört man dann das Orchester und es ist nochmal eine ganz andere Oper. Und dadurch, dass der Matthias Pintscher das auch selber dirigiert, konnte der uns natürlich total darauf vorbereiten und zu sagen, das und das klingt so, das ist, zwar steht da fortissimo, aber das ist eine Oboe, das heißt, das wird nicht so laut sein, dass es ein Orchester fortissimo wird. Und ich fand das dann eigentlich sehr angenehm, dass der Matthias Pintscher auch immer meinte, es geht um Ausdruck viel mehr als um genau mathematisch das richtige Singen. Und wir hatten jetzt auch noch das Glück, dass ja auch der Librettist Daniel Gerzenberg ja auch anwesend war. Das ist also die Schöpfer dieser Oper, sitzen beide vor einem und man konnte mit denen sprechen, man konnte sich überlegen, was meinen die. Dann gibt es noch die dritte Komponente, dass wir Interpreten sind, die auch nochmal unsere Interpretation, sag ich mal,
das wollte ich fragen, reinbringen. War das in Stein gemeißelt oder gab es da wirklich immer noch einen Austausch?
Es gab
die Freiheit?
Es gab auch die Freiheit. Mhm. Und beziehungsweise, wenn es gab immer wieder Input. Und was ich irgendwie schön finde, ich empfinde Input wirklich als wie so ein Futter für ein Gehirn. Und dann wurde man auch alleine gelassen. Und manche Künstler, glaube ich, brauchen vielleicht jemanden, der ihnen wirklich sagt, mach das, mach das, mach das. Und ich finde das aber auch schön, dann immer zu sagen, nee, jetzt mache ich mal meine Sache, weil ich bin ja auch derjenige, der hier steht und der das singt und der das darstellt. Und das finde ich dann auch sehr befreiend, dass man wirklich auch seine eigene Komponente mit reinbringen kann. Und dann ist das wirklich ein
Geben und Nehmen.
Ja, und irgendwie ein Mix aus vielen, vielen Eindrücken, glaube ich.
Sie haben es gerade gesagt, Sie reüssieren als Opernsänger und hier an der Deutschen Staatsoper unter den Linden, jetzt mit Christian Thielemann, auch als Oratoriensänger und natürlich nicht zuletzt als Liedinterpret. Sie haben es jetzt schon anklingen lassen, ich komme auch gleich darauf zu sprechen. Ist die Vorbereitung auf eine Opernpartie eine ganz andere als für einen Liederabend?
Ja und nein. Bei einem Liederabend ist natürlich der große Unterschied, dass wenn gesungen wird, bin ich es. Bei der Oper gibt es natürlich Szenen, in denen man nicht singt. Man studiert natürlich den Text der Kollegen mit und man muss genau wissen, irgendwie was sagen die eigentlich und was hat das wieder für eine Auswirkung auf meinen Charakter. Das ist dann vielleicht vergleichbar mit einem Liederabend, dass man irgendwie hört, was spielt das Klavier im Zwischenspiel, im Vorspiel, im Nachspiel, was ist das sozusagen kommentierend. Und das heißt, es gibt diese andere Komponente, um zu gucken, was passiert denn noch um mich herum. Und im Liederabend gibt es eigentlich außer mir und dem Pianisten oder der Pianistin nichts drumherum, sondern das sind dann nur wir. Aber im Endeffekt ist es ein relativ ähnliches Arbeiten. Also schon irgendwie, dass man sich den Text anguckt, die Musik natürlich genau anguckt, dass man seine Phrasen übt. Im Liederabend singe ich, glaube ich, mehr als in der Oper, weil es wirklich nur ich bin. Aber die Oper ist noch ein bisschen allumfassender von Arbeitsaufwand, weil es gibt noch mehr Text als nur den Text, den ich singe.
Für mich jetzt als Außenstehende würde ich denken, das ist herausfordernder, ein Liederabend, weil, wie Sie es gesagt haben, Sie stehen da ganz alleine mit Ihrem Pianisten und ich habe auch das Gefühl, mit jedem Lied betreten Sie ja einen neuen Kosmos, auf den man sich immer wieder einstellen muss und auch der Abstand zum Publikum ist natürlich geringer, weil es nicht diesen Orchestergraben gibt. Also ich denke schon eine besondere Herausforderung. War es das auch, was Sie dann quasi gereizt hat? Denn Sie haben, das muss man ja auch sagen, ein Festengagement an der Wiener Staatsoper, was ja für Künstlerin wirklich der musikalische Lebenstraum ist. Das haben Sie aufgegeben zugunsten auch einer Freiheit und vielleicht auch, um sich mehr dem Lied zu widmen?
Ja, also das ist sozusagen so die halbe Wahrheit dahinter. Also ich bin dann von Wien, ich war dann kurz freischaffend und bin dann nach Nürnberg ins Ensemble gegangen, an ein kleineres Haus, weil ich einfach dachte, also ich habe in Wien auch schöne Rollen gesungen und habe das sehr genossen und konnte das. Allerdings war es damals so, dass jede Wiederaufnahme oft 4 Tage Probenzeit bedeutete. Und ich habe meinen ersten Barbier von Sevilla mit 4 Tagen Proben gesungen. Und ich habe das geschafft. Also ich konnte das. Und ich habe, man muss dazu sagen, ich habe davor 2 Opernproduktionen professionell gesungen und bin dann nach Wien gegangen und habe dann da alle Rollen rauf und runter gesungen. Also plötzlich sehr viel Repertoire gefressen, fast
den Kopf. Was ja gut ist eigentlich für einen jungen Sänger, oder?
Das ist gut und es kann aber auch insofern gefährlich sein, dass man, wenn man Dinge schnell lernt, vergisst man sie auch schnell wieder. Und ich konnte das. Also ich bin jemand, der das einfach diesem Art von Druck konnte ich gut standhalten. Jetzt ist es dann aber so gewesen, dass ich dachte, wenn ich jetzt so Charaktere wie den Don Giovanni oder wie den Wolfram oder Peleas oder was auch immer, irgendwelche Opernrollen, die wirklich auch groß sind, auf die Bühne bringen will, muss ich das einfach in einer Neuproduktion erlernen. Also ich habe den Don Giovanni auch in einer Neuproduktion dann gesungen in Nürnberg und habe immer noch das Gefühl, so ganz habe ich den Charakter nicht verstanden oder ich muss ihn noch weiter suchen. Also ich hätte gerne noch 2, 3 weitere Neuproduktionen, um es einfach auszuprobieren. Ich glaube, es ist für einen jungen Sänger wichtig, diese 6 Wochen zu haben, um einfach mal zu gucken, was macht der Charakter mit mir, auch mit meiner Stimme, dass ich mal auf die Bühne gehe für eine Probe, um zu wissen danach, das habe ich total irgendwie überschossen. Ich habe irgendwie alles im ersten Akt gegeben und im zweiten Akt konnte ich kaum noch singen. Dass man einfach so dieses Pacing quasi wirklich weiß, wie viel muss ich geben. Nicht nur stimmlich, sondern auch irgendwie vom Charakter, vom Spiel. Wie ein Fußballer, also man kennt das immer von diesen jungen Fußballern, die haben dann ihre schlechten Spiele und wir haben unsere schlechten Vorstellungen. Und das ist total okay, das ist Teil dessen. Heutzutage ist es dann schade, wenn man das irgendwie bei einer Premiere hat, wo dann irgendwie darüber geschrieben wird oder wenn es zufällig heute irgendwie aufgenommen wurde und irgendwo gestreamt wird. Das gab es früher vielleicht nicht so. Das ist der neue Druck, mit dem wir klarkommen müssen. Aber ich glaube, jeder in jedem Beruf weiß, ich habe mal meine Fehler gemacht und ich habe auch mal tagesformabhängig einfach mal meine schlechten Tage. Auch ein Zuhörer.
Ist ja ganz normal.
Ja, ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Ja. Und das muss man sich immer wieder. Und ich glaube, es wäre auch verrückt, wenn jetzt so ein 25-jähriger Sänger käme, seinen ersten Don Giovanni singt mit 3 Tagen Proben und alle sagen, das haben wir noch nie besser gehört. Ich glaube, das gibt es nicht. Und genauso müssen wir unsere Karriere so planen. Also ich will in 10 und in 20 Jahren immer noch gut singen. Ich will jetzt nicht nur 3 Jahre gut singen und dann bin ich quasi weg vom Fenster. Deswegen bin ich sozusagen aus Wien weggegangen und habe in Nürnberg meine großen Partien gesungen und hatte noch die Freiheit, natürlich auch Konzert und Lied zu singen. Also ich glaube, ich würde, wenn ich mir jetzt eine Sache aussuchen könnte, noch zu singen, würde ich, glaube ich, eher Lied singen als Oper zu singen, weil ich das dann doch so sehr liebe. Ich würde jetzt nicht der reine Opernsänger sein, weil das würde nicht gut gehen mit mir.
Das ist schön, dass Sie sagen, denn gerade erarbeiten Sie ja dieses Schubert 200-Projekt im Hinblick auf den 200. Todestag von Franz Schubert im Jahr 2028. Da wird ja auch nochmal deutlich, wie ernsthaft also Sie das Lied als Lebenskunst auch begreifen, gemeinsam mit Ihrem Pianisten Amiel Buschakewitz. Sie möchten, also das haben Sie sich auf die Fahnen geschrieben, Schubert für eine neue Generation des Liedpublikums begeistern. Samuel Hasselhorn, wie kann das gelingen? Die Texte sind ja vielleicht nicht mehr zeitgemäß oder liegen gerade in diesem historischen Kontext die Chancen?
Also es wird ja oft dem Lied nachgesagt, dass es ein bisschen alt und verstaubt ist oder irgendwie schwer zugänglich ist. Und ich glaube auch, es ist eine sehr komplizierte Kunstform, weil wir hier Musik haben, die eigentlich keinen Text braucht und wir haben Text, die eigentlich keine Musik braucht. Das sind zwei große Kunstformen, jetzt kommen sie zusammen und bilden eigentlich was noch, also ich will nicht sagen was Höheres, das klingt so ein bisschen abgehoben, aber was noch irgendwie einen ganz anderen Kosmos plötzlich tut sich auf. Es gibt ein gewisses Liedpublikum, diejenigen Leute, die sowieso schon immer zu Liederabenden gekommen sind. Mein Interesse gilt jetzt dem zu gucken, finden wir Leute, die wir für Lied begeistern können, die das einfach nicht kennen, weil sie vielleicht denken, ich kenne das ja gar nicht, das ist mir zu hoch, das ist mir zu kompliziert und ich traue mich gar nicht reinzugehen. Und ich versuche immer den Leuten zu sagen, es ist wie so ein Restaurant. Manche Leute kennen sich mit Essen nicht aus, aber wir essen ja ganz gern. Und wir können auch sagen, das hat mir jetzt geschmeckt, ohne dass ich irgendwie was vom Kochen verstehe. Und genauso ist das mit dem Lied auch. Also es gibt keine blöden Kommentare nach dem Konzert. Ja, man kann einfach was sagen, wie man das empfunden hat, weil jeder Mensch...
Suchen Sie denn diesen Austausch dann mit dem Publikum? Oder?
Ich versuche das schon. Also ich zwinge niemanden, aber ich stehe dann, wenn ich da irgendwie... Manchmal verkauft man CDs vielleicht danach oder ist...
Das machen Sie selber? Toll.
Also ich komme dann mindestens zum Signieren. Oft verkaufen wir sie dann auch selber, je nachdem. Aber dann kommen immer mal wieder Leute dazu und sprechen auch mit einem und wir hatten jetzt also im letzten November einen Liederabend in Bulesa mit der Winterreise, wo eine Schulklasse da war. Ich fehlte so 11., 12. Klasse, würde ich mal schätzen, mit der Lehrerin. Und das fand ich sehr schön, dass da doch einige von den Jugendlichen zu mir kamen und sich getraut haben, mit mir zu sprechen. Und man muss sich einfach vorstellen, die haben dann so gesagt, oh, ich fand den letzten Song ganz toll. Dann dachte ich, man kann jetzt irgendwie schmunzeln und sagen, ja, das würde ich jetzt nie so ausdrücken, das ist ein Lied und kein Song. Aber das ist ja total nebensächlich. Ja? Und ich finde, sobald man irgendwie die Leute durch irgendwas anspricht, reicht es mir. Das heißt, ich versuche eigentlich auch mit diesen teilweise relativ, ja, sag mal, altertümlichen Texten etwas Modernes zu finden. Das heißt nicht unbedingt, ich muss das modernisieren, sondern ich glaube, dass man quasi, wenn ich jetzt sage, worum geht's hier eigentlich, kann ich das auch relativ mit modernen Worten ausdrücken. Und es ist dasselbe Problem, dasselbe Thema, dasselbe, was uns heute betrifft. Ja. Dann geht's ums Wirtshaus in der Winterreise. Der geht da irgendwie hin und kommt nach seinem langen Leidensweg dorthin und findet keinen Platz in diesem Wirtshaus. Was man aber nicht vergessen darf, also er sagt, es ist ein Friedhof. Ja, der Friedhof wird als Wirtshaus personifiziert. Ein Wirtshaus, was ist ein Wirtshaus gewesen oder was ist das? Wie so ein heute Bed and Breakfast, sage ich dann immer irgendwie. Also man geht dahin, man trinkt sein Bierchen und man geht schlafen.
Kommt ins Gespräch.
Kommt ins Gespräch und jetzt ist dieses Wirtshaus ist der Friedhof. Das heißt, man kommt ins Gespräch mit den Toten vielleicht und sogar hier gibt es keinen Platz für mich. Ich kann nicht mal hier ruhen. Also dass es vielleicht Gefühle sind von einer Einsamkeit, dass es Gefühle sind von einem irgendwie nicht dazugehören, dass mich keiner will, ich kann nirgendwo mich ausruhen. Also das sind ja Dinge, die, ich glaube, jeder Mensch irgendwo in sich fühlen kann, auch wenn es nicht um Todessehnsucht geht. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich auch eine Art Interpretationsfreiraum gibt. Und das heißt auch nicht, dass es immer jedem gefallen muss, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es kitzelt auch ein bisschen Leute, die eventuell sonst nicht zu Liederabenden kämen. Auch wenn ich mal 3 Lieder nicht verstehe, was total okay ist, ja, in diesem Tempo, wo man irgendwie 70 Minuten lang jemandem eine lange Geschichte erzählt und vorsingt, ist es eine sehr komplizierte Kunstform. Wir dürfen sie nicht überkompliziert machen.
Sie haben es gerade gesagt, gerade bei der Winterreise, die Texte, die kreisen ja sehr um Verlustängste, um Grenzerfahrungen, auch um Trauer, um Einsamkeit. Verändert das auch Ihre Sichtweise auf das Leben, wenn Sie sich mit diesen Texten so intensiv auseinandersetzen?
Ob es das verändert, weiß ich nicht, aber es macht mein Leben irgendwo reicher. Also, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich sehe mich in dem und dem vielleicht wieder oder ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ich finde es auch sehr spannend. Ich hatte das auch nach einer Winterreise zufällig, wo ich danach mit 4 Leuten ins Gespräch kam, 2 Ehepaaren, die lieben Liederabende. Und von diesen 4 Personen gab es 3 ganz verschiedene Meinungen, was eigentlich am Ende passiert. Stirbt diese Person? Geht sie mit dem Leiermann mit? Ist sie in einem besseren Leben? Und sie haben dasselbe Konzert gehört, sie saßen nebeneinander. Und ich finde das spannend, weil auch für mich jeder Abend anders sein kann. Und ich finde, Lied lädt dazu ein, für mich zu interpretieren und für den Zuhörer auf sich wirken zu lassen. Und ich finde das dann einfach spannend, eine Ebene nach der anderen irgendwie aufzubauen. Und das ist ja auch für mich, also meine erste Winterreise war mit Sicherheit nicht so gut wie die vielleicht 20. oder vielleicht wie die 30. Und das macht das Leben aus, das macht mein künstlerisches Leben aus. Und ich glaube, das ist auch spannend für ein Publikum zu hören.
Was war denn Ihr unvergesslichstes Bühnenerlebnis? Ein Moment, an dem alles zusammenkam?
Ich überlege jetzt gerade. Also ich kann mich daran erinnern, also als Zuhörer habe ich mal in Paris, da habe ich studiert und habe das erste Mal dieses Schubert-Quintett für 2 Celli gehört. Und das hat mich als Zuhörer so gepackt, weil ich diese Musik nicht kannte und ich komme eher so aus so einer Chortradition und ich finde, so ein Quartett hat ja auch sehr viel mit Chorsingen zu tun, wo man das Gefühl hat, das Cello übernimmt hier irgendwie die Bassstimme und das hat mich irgendwie musikalisch erstmal total gepackt. Wenn ich jetzt daran selber denke, was hat mich damals irgendwie gepackt? Einmal gibt es ein Chorerlebnis tatsächlich, da habe ich von Schönberg Friede auf Erden gesungen. Da war ich, weiß ich, 16 vielleicht oder sowas im Landesjugendchor Niedersachsen. Einfach weil diese Klangwelt nochmal so eine ganz andere war als, sag ich mal, so eine Bach-Motette oder ein Oratorium, hat mich das total umgehauen. Und was es jetzt so ist, wo ich wirklich als Solist da stand, ich hatte letzten April einen Wolfram gesungen in der Deutschen Oper hier in Berlin. Und da gab es die zweite Vorstellung, also es war mit Elisabeth Teige und mit Klaus-Florian Vogt und da kam so vieles zusammen. Dann ist es auch noch eine Oper, die ich über alles liebe. Ich finde, auch der Wolfram ist dann auch nochmal diese Rolle, die Lied und Oper so vereint, wo ich denke, also wirklich, wenn ich mir eine Oper aussuchen müsste, die ich mein Leben lang jetzt singen müsste und oder dürfte, dann wäre das wirklich eben Tannhäuser mit Wolfram. Und da kam so viel irgendwie zusammen, wo ich wirklich dachte, das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Aber das ist dann auch einfach, weil mich natürlich die Musik so berührt, mich selber. Weil es dann auch noch genau das ist, was mich irgendwo in Anführungsstrichen irgendwo ausmacht, weil es irgendwie diese Kombination zwischen Oper und Lied und Text und Musik hat, die es gar nicht so oft, finde ich, gibt im Repertoire.
Weil wir gerade beim Erinnern sind, erinnern Sie sich an Ihr erstes Erlebnis mit Musik?
Also das Das vielleicht allererste vielleicht nicht. Ich habe nämlich drei ältere Brüder, die alle im Kinderchor bei uns im Dorf gesungen haben. Und ich erinnere mich nur noch daran, dass ich irgendwann für diesen Kinderchor vorgesungen habe. Der Chorleiter ist ein guter Familienfreund, auch schon damals gewesen. Und ich war wahrscheinlich sowas wie 6. Und sie hat ein paar Stimmübungen mit mir gemacht und ich konnte einfach keinen Ton treffen. Also ich habe gebrummt ohne Ende. Und er hat dann gesagt, jetzt sing mal hier den Ton. Und das war dann wirklich alles daneben, sodass ich quasi nicht aufgenommen wurde im ersten Jahr. Ich bin dann nochmal in so eine Art Vorchor oder sowas gegangen. Und im nächsten Jahr konnte ich es dann ein bisschen besser. Also ich erinnere mich daran tatsächlich. Aber das ist ja also ganz wertefrei. Ich konnte irgendwie, damals wollte ich keine Töne treffen oder konnte das nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nicht hören konnte. Ich finde das eigentlich ganz lustig, weil ich jetzt zwei Kinder habe in einem ähnlichen Alter, wo auch der eine, sag ich mal, eher in diese Richtung tendiert und der andere aber so ein gutes Gehör und Harmoniebewusstsein hat, dass der einfach von sich aus irgendwie ganz schön singen kann. Also jetzt ohne, dass sie das jetzt exzessiv machen, aber es ist ganz witzig zu sehen, wie Kinder im gleichen Haushalt irgendwie auch ganz anders mit den Ohren hören und wie sie quasi ja irgendwie älter werden. Also daran erinnere ich mich und dann habe ich doch sehr viele Chormomente. Ich fand das Gemeinschaftliche, das Soziale immer ganz toll, dass man irgendwie mit seinen Freunden dort steht. Man macht Musik, ohne irgendwie Hilfsmittel zu haben. Und dann steht man vielleicht auch noch in einer Kirche, wo irgendwie der Heil schön ist und dann singt man was. Und da fand ich fast das Soziale gleichwertig mit der Musik. Und deswegen ist Musik, glaube ich, etwas, was wir alle irgendwie brauchen und was so wahnsinnig toll ist, weil es noch so viel mehr vermittelt als jetzt nur Musik und Hören, sondern es vermittelt so viele Werte fürs Menschsein, ne? Also fürs Zusammensein, für ein soziales Zusammenleben, für eine Fantasie, die angeregt wird, also gerade im Kindesalter oder im jugendlichen Alter, weil es einfach nochmal so ganz, eine ganz andere Welt eröffnet, die wir vielleicht so heute, wenn man so an den Alltag denkt, in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Bus, die es so einfach so gibt. Also das hat mich geprägt.
Ja. Ja, man kann nicht genug appellieren, dass Musik, das Singen so wichtig ist. Eine abschließende Frage, wenn Sie heute auf all Ihre Stationen schauen, Chor singen, was Sie gesagt haben, die Wettbewerbe. Sie haben ja den Königin Elisabeth-Wettbewerb 2018 gewonnen. Große Opernbühnen, Liedpodium. Was hat Sie am nächsten zu sich selbst gebracht?
Wow, schwierige Frage. Mit Sicherheit die Liederabende, weil man dann doch irgendwie Wege geht, die man sonst nicht geht. Also weil es erstens das ist, wo ich für künstlerisch verantwortlich bin mit meinem musikalischen Partner, aber wir sind einfach nur zu zweit. Das ist bei jedem Orchesterkonzert oder Opernvorstellung schon mal anders. Mir fällt da ehrlich gesagt auch ein sehr prägnanter Abend ein, wo ich mit meinem Freund Amiel Buschakiewicz, wirklich erster Liederabend, es war ein Hauskonzert in Frankfurt in der Corona-Zeit mit der Winterreise. Also wirklich, weiß nicht, waren vielleicht 45 Leute da. Und das war aber ein ganz besonderer Abend, weil er ist eingesprungen, der Amiel. Da haben wir uns, also wir kannten uns zwar schon lange, aber wir haben noch nie zusammen richtig musiziert. Und das ist einfach dieses Zuhören. Ja? Man steht dort, man hat das eigentlich nicht geprobt. Wir kennen beide den Zyklus sehr gut und man singt und hört zu. Das klingt so wahnsinnig simpel, aber das ist jetzt sehr stereotypisch, aber dieser Dialog, der entsteht, dieses Tischtennis oder Tennisspiel, dieses Ping-Pong hin und her, dass jemand eine Idee hat und der andere es sofort aufgreift, dann hat der andere die Idee und der andere greift es auf. Es ist nicht nur der Sänger bestimmt, wo es lang geht, sondern auch der Pianist, jetzt spielt er das Vorspiel so. Wie singe ich das denn jetzt?
Das geht sicher nicht mit jedem.
Das geht überhaupt nicht mit jedem. Und gerade, also wenn man das jetzt wieder überträgt aufs heutige Leben, einfach diese ganz banale Sache vom Zuhören. Wer kann gut zuhören? Das ist, glaube ich, eine Qualität, die gar nicht mehr so
verloren gegangen
ist. Ja, ich glaube, die ist schon. Die geht verloren und ist verloren gegangen und geht eher fast noch mehr verloren. Aber genau darauf kommt es an. Und dass man dann sich so frei fühlt, dass ich sage, ich gehe jetzt mal diesen Weg. Und das ist alles in einem Rahmen von einem Hauskonzert, wo keine Kamera steht, wo kein Mikrofon steht. Wenn man schlecht singt, wissen das 30, 40 Leute. Das heißt, man kann viel mehr Risiko eingehen, als man das vielleicht jetzt in der Berliner Philharmonie jemals machen würde. Ja? Und das, glaube ich, hat mir am meisten gezeigt über mich selbst, über mich als Sänger, über mich als Geschichtenerzähler, über mich eigentlich auch als Mensch. Also es klingt wieder so ein bisschen hochtrabend und ich will auch gar nicht so klingen, aber es stimmt. Mhm. Das macht wirklich Lied. Ich glaube, Oper kann auf eine ganz andere Weise mir meine Grenzen aufzeigen, rein schauspielerisch aus mir was rausholen, was ich auf der Liedbühne nie so erfahren würde. Aber das Tiefgehende, das Ehrliche, glaube ich, würde bei mir immer auf der Liedbühne passieren. Und das wünsche ich mir für mich selbst und für alle anderen Sänger und Sängerinnen auf der Bühne, dass wir das mit in die Oper übertragen können, dass uns Orchester und die Akustik und die Bühnenbilder, die Akustik, das so erlauben würden, dass wir das ausdrücken können mit unserer Stimme, was wir wollen, ohne immer zu sagen, ich muss laut singen, weil ich bin ja auf der Opernbühne, ah, ich muss übers Orchester rüberkommen. Weil das nimmt immer ein bisschen was von uns weg, glaube ich, von unserer Ehrlichkeit. Und im Lied geht alles. Und das spüre ich einfach. Und auf der Opernbühne geht für mich jedes Jahr etwas mehr. Und ich hoffe, irgendwann bald auch alles.
MDR Klassik.